Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Zeugnis. Ja, wir glauben, Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Und auf der einen Seite, Gott gibt Möglichkeiten. Was heißt das wiederum für uns? Wenn Gott uns eine Möglichkeit schenkt, dass wir sie auch ergreifen, ja, dass wir etwas davon machen. Ja, gerne möchte ich mit dem gleichen Gedanke weitermachen und wir wollen gemeinsam in Bezug auf das Wort Gottes den längsten Psalm im Wort Gottes anschauen. Psalm 119. Ja, es ist ein sehr interessanter Psalm, ein sehr besonderer Psalm. Und ich möchte im Voraus noch einen Bibelvers lesen, nicht aus Psalm 119, sondern einen Bibelvers, der ihr alle kennt. Kapitel 4, Vers 12 von Hebräer. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidigen Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Gottes Wort hat Kraft. Ja, Gottes Wort hat Kraft. Die Gideons, sie verteilen das Neue Testament mit Psalmen, gell? Und ihr müsst verstehen, die meisten von euch wissen, ich bin ja in Israel aufgewachsen, und das Alte Testament ist tatsächlich allgegenwärtig. Das jüdische Volk ist sehr stark verbunden am Wort Gottes, am Alten Testament, aber das Neue Testament ist regelrecht bekämpft. Man wird kaum Neue Testamente in Israel finden. Ja, wenn man in einen Bücherlader geht und fragt, habt ihr ein Neues Testament, wird man in den meisten Bücherläden in Israel kein Neues Testament finden. In den gleichen Bücherladen wird man sehr wohl ein Koran finden, über den Buddhismus und so weiter. Und wisst ihr, das Ganze hat einen plausiblen Grund. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wenn ein Jude das Neue Testament liest, vor allem in hebräischer Sprache, dann ist er regelrecht irritiert, weil er merkt, das ist ja ein jüdisches Buch. Und so soll auch unser Wunsch auch für Israel sein, tatsächlich, dass das Neue Testament mehr verbreitet wird. Weil ein Jude, wer das Alte Testament kennt und dann wiederum das Neue Testament liest, versteht ziemlich schnell, vor allem im Matthäus-Evangelium, ja, es ist eine Erfüllung. Es ist nicht was Neues. Dies, was im Alten Testament vorausgesagt wurde, offenbart sich im Neuen Testament. Das Neue Testament von Juden geschrieben, natürlich durch den Heiligen Geist. Vielleicht ein Autor war nicht jüdisch, wer? Lukas, ja. Wahrscheinlich. Aber sonst, wie das Alte Testament von Juden geschrieben, und ja, das Wort hat Kraft, und wenn man diese Kraft vermeiden will oder man sogar diese Kraft erkennt, dann wird man eher es bis hin zu verbieten. In vielen Regionen, damals in der Sowjetunion, war Gottes Wort verboten, weil Gottes Wort Kraft hat. Aber kommen wir zurück zu uns. Stellen wir uns die Frage, inwiefern beeinflusst Gottes Wort unsere Leben? Ja, dein persönliches Leben. Inwiefern? Inwiefern sind wir abhängig vom Wort Gottes? Hans hat ja gesagt, er hat auch erkannt, das Forschen vom Wort Gottes, die Tiefe des Wortes Gottes. Inwiefern kenne ich Gottes Wort? Und Psalm 119 ist genauso ein Psalm, wo der Psalmist in 176 Verse eins zeigt. Seine tiefe Sehnsucht nach Gottes Wort, nach Gottes Bestimmungen, nach Gottes Zeugnisse, nach Gottes Befehle. In jeder einzelnen dieser 176 Verse kommt ein Synonym fürs Wort Gottes vor. Dieser Kapitel, das haben wir schon mal durchgenommen, der hat einen sehr besonderen Aufbau. Es hat einen Grund, warum es 176 Verse hat und nicht 150 Verse. Weil der hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und für jeden Buchstabe haben wir 8 Verse. Und jeder dieser 8 Verse beginnt mit dem gleichen, das Wort an jeder Vers beginnt mit dem gleichen Buchstabe. Also die ersten 8 Wörter mit dem Buchstaben Aleph. Dann der nächste bis Vers 16 mit dem Buchstabe Bet. Ja, wenn ihr eure Bibel anschaut, es tut mir leid, das werdet ihr nicht erkennen. Da müsst ihr schon Hebräisch lernen. Ja? Und so wollen wir den letzten Abschnitt nehmen, die letzten 8 Verse, Buchstabe Taf. Taf ist der letzte der hebräische Alphabet, der letzte Buchstabe der hebräische Alphabet. Bevor wir dies machen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für dein Wort, welches lebendig ist und wirksam ist und stärker als jedes zweischneidiges Schwert. Danke, dass wir dein Wort haben. So danke auch für das Zeugnis der Gideons. Wir sehen, wie du durch dein Wort am Wirken bist. So möchten wir auch weiter für Gideons beten. Herr, stelle sie auch weiterhin als Segen dar in Bern, in der Schweiz und weltweit. Dass das Wort unter den Menschen kommt, dass sie es lesen, weil wir wissen, dein Wort hat Kraft. Aber wenn, Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Eine große Gefahr bei uns Christen ist eine gewisse geistliche Hochmut. Das schleicht sich teilweise einfach hinein, ohne dass wir es merken. Oder eine gewisse Oberflächlichkeit, die mit der Zeit kommt, ohne dass wir es merken. Ich glaube ja, ich lese ja, aber auf einmal wirkt Gottes Wort nicht mehr. Und der Psalmist erkennt eins. Der Psalmist im Psalm 176, da konnte man erwarten, nach diesem ganzen Lobpreis über Gottes Wort, würde man erwarten, dass es zu einem geistlichen Höhepunkt kommt, mit Sieg, Festigkeit und Vollendung. Aber dies ist nicht der Fall. Es endet ganz in tiefe, tiefe Demut. Wir lesen den letzten Vers, Vers 176. Ich bin in die Irre gegangen, wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Ich bin in die Irre gegangen. Geschwister, es ist erstaunlich, was da steht. Ein Mann, der Gottes Wort liebt, endet nicht mit Selbstsicherheit, sondern Abhängigkeit. Nicht Sicherheit, sondern Abhängigkeit. Nicht mit ich stehe, sondern Herr, suche mich. Und diese Verständnis, Herr, suche mich, der muss in uns sein. Diese ständige Abhängigkeit von Gott. Weil so schnell tatsächlich vertrauen wir uns selbst. So schnell sind wir im Zentrum. Eigene Kraft. Vielleicht steht ihr morgen auf, heute gebe ich ein Zeugnis. Ich will Christus bezeugen. Aber wir sollen aufstehen und sagen, Herr, in der Abhängigkeit von dir, schenke die Möglichkeit, ein Zeugnis zu geben. Und rede du durch mich. Nicht ich, sondern Herr, du. Und so wollen wir jetzt zum Psalm gehen. Und ich habe da 3 bzw. 4 Abschnitte. Der erste, ein Mensch, der um Verständnis bittet. Und wir lesen die Verse 169 und 170. Herr, lass mein Rufen vor dich kommen. Gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen. Errette mich nach deiner Verheißung. Der Psalmist bittet um 2 Dinge. Er bittet um Einsicht und Errettung. Er sagt nicht, Herr, befreie mich, sondern auch, Herr, gib mir Einsicht. Das ist geistliche Tiefe. Weil viele wollen Gottes Hilfe, aber nicht Gottes Belehrung. Ja, jeder prüfe sich selbst. Viele wollen Rettung aus der Not, aber nicht, dass Gottes Wort ihr Denken richtet. Viele wünschen Veränderung der Umstände, aber nicht Veränderung des Herzens. Der Psalmist weiß, das eigentliche Problem liegt tiefer. Darum bittet er, gib mir Einsicht nach deinem Wort. Das ist ein wichtiger Punkt. Gottes Wort, Gottes Maßstab, nicht nach Gefühl. Oft wird auch unser Glaubensleben durch Gefühl gelenkt. Ich fühle, ja, darum handle ich. Aber nicht nach Gefühl. Und ein ganz wichtiger Punkt, nicht nach eigener Meinung. So schnell bilden wir uns ein, dass wir weise sind. Wir bilden unsere eigene Meinung. Und Hans hat das voraus schon gesagt, in der modernen Theologie heute ist der Bibelkritik allgegenwärtig. So schnell stellt man Gottes Wort in Frage. Ja, hat Gott es wirklich so gemeint? Geschwister, Frage zu stellen ist gut. Aber Frage so, dass ich mich Gott und sein Wort unterordne. Ich sage euch ganz offen, beim Studieren vom Wort Gottes verstehe ich vieles nicht. Aber ich stelle nicht Gott in Frage und sein Wort in Frage, sondern ich stelle meinen eigenen Intellekt in Frage. Und mein Wissen, der stückweise ist. Und ich beginne nicht durch menschliche Gedanken, menschliche Philosophie, Gottes Wort auszulegen. Auf einmal beginne ich so auszulegen, dass es historisch war und heute keine Gültigkeit mehr hat und so weiter und so fort. Nein, tue ich nicht, sondern ich unterordne mich bewusst dies, was ich in Gottes Wort lese, verstehe und weil ich es nicht verstehe, dennoch gilt Gottes Wort. Also der Psalmist nochmal erbetet, gib mir Einsicht nach deinem Wort. Wie gesagt, nicht nach Gefühl, nicht nach eigener Meinung, nicht nach dem, was Menschen sagen. So oft ist man abhängig von Menschen, sondern Herr, nach deinem Wort. Abhängigkeit. Gottes Wort, mein Maßstab. Und dann betet ja der Psalmist, errette mich nach deiner Zusage. Er beruft sich nicht noch auf seine Frömmigkeit, wie oft er in Gottesdienst geht, wie oft er Gottes Wort liest, sondern Herr, nach deiner Zusage, Gottes Verheißungen, nicht seine eigene Leistung ist seine Hoffnung, sondern Gottes Zusage. Vielleicht ganz nebenbei, es gehört nicht ganz dazu und dennoch geht es um Gottes Zusage. Wir erleben heute in der Gemeinde eine Entwicklung, welche ich mit großer Sorge anschaue. Eine Theologie, die früher in der Kirche war, lange Zeit weg war und wieder hineinkommt, die sogenannte Ersatztheologie. Israel hat keinen Platz mehr vor Gott. Die Gemeinde hat Israel ersetzt. Warum sage ich dies? Weil, wenn Gott Israel Verheißungen gab, die in Gottes Wort ewige Gültigkeit haben, und auf einmal komme ich und sage, ja, dies, was für Israel, was Gott Israel verheißen hat, Land, Volk, Segen und so weiter, wenn all dies auf einmal keine Gültigkeit mehr hat, da habe ich ein anderes großes Problem. Warum soll ich Gott vertrauen in Bezug auf die Verheißungen, die er uns als Gemeinde gab? Ich hoffe, ihr versteht meine Gedanken. Aber genau da wollen wir Gottes Wort nicht auslegen nach Menschenart, sondern so wie Gott es uns gegeben hat. Und wo er zu Abraham redet und seinen Nachkommen, in Bezug auf ein Land und so weiter, aus ewiger Besitz, möchte ich das auch so wortwörtlich verstehen. Ja, ich verstehe auch ein anderer Vers wortwörtlich. Wer Israel segnet, soll gesegnet werden und wer Israel verflucht, soll verflucht werden. Ob sie mir attraktiv sind oder nicht, das ist eigentlich egal. Das ist nur so ein kleiner Punkt von sehr vielen Punkten, welche wir im Wort Gottes haben. Es wurde die Schöpfung erwähnt. Heute in der Gemeinde kommt immer mehr hinein, Gott schuf durch Evolution. Auf einmal stelle ich dies, was offensichtlich ist, in Frage und ich nehme Wissenschaft und nehme dies als Maß aller Dinge. Deshalb, wir wollen Gottes Wort lernen, studieren und in diese Gebet, Herr, gib mir Einsicht nach deinem Wort. Errette mich nach deiner Zusage. Nochmal, er beruft sich nicht an seine Frömmigkeit, sondern Herr, deine Zusage, deine Verheißung. Und der Text fragt uns schlussendlich, wollen wir wirklich von Gott belehrt werden? Die Frage an uns. Wollen wir wirklich von Gott belehrt werden? Oder wollen wir nur Entlastung? Wollen wir, dass Gott uns hilft oder auch, dass Gott uns korrigiert? Weil, das müssen wir verstehen, Korrektur wird kommen, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Gott wird Punkte in unserem Leben ansprechen, die vielleicht nicht so attraktiv sind. Er wird gewisse Bereiche unser Leben antasten durch sein Wort. Und wir wissen ja, welche Kraft das Wort Gottes hat. Wir haben Hebräer gelesen und in 2. Timotheus Kapitel 3, dieser bekannte Verse, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also wie? Durch eigene Kraft? Durch eigene Leistung? Nein, durch Gottes Wort. Deshalb, was ist wichtig für Gemeinde? Was ist wichtig für uns persönlich? Das Wort Gottes. Aber Geschwister, es genügt nicht, wenn ich zu Hause eine Bibel habe, zwei Bibel, 10 Bibel. Ich denke, wenn ich zu euch nach Hause komme, in jedem Haushalt werde ich ungefähr 5 bis 20 Bibel finden. Stimmt's? Ja. Und wenn ich euer Smartphone noch nehme, dann gibt's da nochmal x Übersetzungen. Ja. Also wir haben das Wort Gottes allgegenwärtig, aber dieses Buch soll kein Staubfänger sein, sondern es soll gelesen werden, studiert werden, mit dieser tiefen Sehnsucht, Herr, öffne du meine Augen, auch Psalm 119, damit ich sehe die Wunder aus deinem Wort. Ja, wollen wir wirklich von Gott belehrt werden? Echte Reife beginnt dort, wo ein Mensch sagt, Herr, lehre mich, auch wenn deine Wahrheit mich zuerst demütigt. Sind wir bereit? Ja, und teilweise ist es demütigend. Weil es kämpft gegen etwas anderes. Gegen unser Fleisch, gegen unser Ego, das eigene Ich. Und so oft redet Gott zu uns und wir handeln nicht. Stimmt? Wir handeln nicht. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich rede jetzt nur zu den Männern. Ja, Frau, ich müsste jetzt gar nicht mehr hören. Ja? Ganz wichtig. Jetzt einfach andere Gedanken. Ja? Aber er sagt ja, wir Männer sollen unsere Frauen lieben wie Christus die Gemeinde. Das können wir natürlich sagen, ja, dies ist unmöglich. Ja, nicht, weil die Frauen irgendwie so sind, wie sie sind, sondern weil wir nicht Christus sind. Und dennoch, was sagt es? Es ist keine eine Empfehlung. Nein, es ist ein Befehl. Liebt eure Frauen wie Christus der Gemeinde. Es ist nicht, der Gedanke, ja, ich liebe meine Frau, wenn. Das ist unser Fleisch, das ist unser Ego. Sondern ich liebe meine Frau, weil Christus in mir ist. Und deshalb werde ich sie so lieben, wie Christus es von mir verlangt. Nicht durch eigene Kraft, sondern, Herr, durch deine Kraft. Also ich übergebe ihm die Kontrolle, aber dann redet er zu mir. Und da, wo er redet, müssen wir handeln. In 1. Petrus Kapitel 3, ich glaube Vers 8, da werden die Männer in diesbezüglich sogar noch gewarnt, dass eure Gebete nicht erhört werden, wenn ihr eurer Frau nicht in Ehre begegnet. Na, so ein harter Vers, nicht? Das ist nur ein Gedanke von vielen Gedanken. Ich habe jetzt bewusst den Männern mal drangenommen. Okay. Ja, dann rede ich noch zu mir selbst. Ja, ist gut, dass meine Frau nicht da ist heute. Gut. Machen wir weiter. Die Verse 171 und 172. Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Diese Betonung, meine Lippe, meine Zunge. Jakobusbrief wird diese Zunge als etwas Negatives gesehen. Wie schnell sind wir bereit zu zerstören mit dies, was wir reden? Kennen wir es? Ein weiser Satz sagt, wir haben zwei Ohren bekommen und einen Mund. Wir sollten doppelt so viel zuhören, als wir reden. Und ja, das Reden, da kommt so schnell so viel Übel. An jeder prüfe sich selbst, aber wie schnell reden wir über andere? Warum reden wir über andere? Ich bin so gut, schau mal der andere. Ja, das ist so ein innerer Gedanke. Und über andere zu reden, ist, man befriedigt nur sein eigenes Fleisch. Aber lass uns selbst prüfen, auch im Alltag, wie schnell tun wir es? Wie schnell hören wir auch zu etwas, was wir gar nicht zuhören sollten? Der Psalmist, er erkennt und er sagt, meine Lippen sollen Lob hervorströmen. Meine Zunge soll dein Wort besingen. Ja, und da sehen wir einen Mensch, der von Gott gelehrt wird, beginnt Gott zu loben. Der Psalmist sagt nicht, meine Lippen sollen loben, wenn mein Leben leichter wird, sondern wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Und was haben wir vorher gesehen? Die Sehnsucht an Gottes Anweisungen. Also ein Mensch, der Gottes Wort in sich verinnert, wird auch dementsprechend Gott loben. Wahrer Lob wäre es nicht in erster Linie aus angenehmen Umständen, sondern aus göttlicher Unterweisung. Ein Mensch, dem Gott die Augen öffnet, fängt an, Gott anders zu preisen. Er sagt ja, meine Zunge soll dein Wort besingen. Sein Mund ist nicht voll von sich selbst, nicht von Bitterkeit, nicht voll von Nebensächlichkeiten, sondern voll von Gottes Wort. Ich möchte uns mal fragen. Wie oft sehen wir alles andere, aber Gott nicht. Wir sehen die Umstände. Und Geschwister, unsere Welt verändert sich. Ja, wir sehen diese ganze Geschehen im Nahen Osten. Das ist wahrscheinlich erst der Anfang von einem längeren Prozess. Wir sehen unsere Gesellschaft, der sukzessiv sich selbst am Zerstören ist. Und all dies kann uns beeinflussen. Aber wie soll ein Christ denken? Er kann am Morgen aufstehen und nur das Negative sehen. Darum, ich möchte euch ermutigen, Nachrichten sind gut, aber nicht zu viel. Viele Geschwister haben ungefähr 20 Nachrichtenkanäle, die sie voll füllen mit Nachrichten. Am Ende der Tag habt ihr auf den einen Kanal 300 Nachrichten. Was passiert mit unserem Inneren? Wir müssen viel mehr lernen, uns füllen mit dies, was uns auch weiterbringt. Was uns zu Gott näher bringt. Und was ist es? Gottes Wort. Und wo wir uns mit Gottes Wort beginnen zu füllen, beginnt auch was anderes. Eine Lobpreis zur Ehre Gottes. Und warum, sagt der Psalmist, warum dieser Lobpreis? Denn all deine Gebote sind Gerechtigkeit. Nicht nur einige, nicht nur das, was mir angenehm ist, nicht nur die leicht verständliche, alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Und wir müssen verstehen, ins gesamte Alte Testament, wer offenbart sich uns da? Wer? Jesus. Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus zu den Schriftgelehrten Pharisäern, ihr forscht die Schriften, weil ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das gesamte Alte Testament. Ich werde euch ermutigen, wenn ihr Gottes Wort liest, sucht Jesus. Gottes Wort ist voll damit. Und so größer uns Gott wird, so kleiner werden wir. Ja, so kleiner werden auch unsere Probleme. Und auf einmal beginnen wir nicht mehr über unsere Probleme reden, weil wir wissen, ein allmächtiger Gott, der uns so sehr geliebt hat, ja, so sehr geliebt hat, der sogar sein eigenes Sohn gab, damit wir leben können. Er ist der ich aber Vater sagen darf. Das braucht Beziehung. Wie haben wir diese Beziehung mit aber Vater? Durchs Wort, durchs Gebet, Gemeinschaft unter Gleichgesinnten. Aber es ist ein Mensch, der in totaler Abhängigkeit lebt von Gott und auf einmal beginnt er anders zu reden. Wovon ist sein Mund voll? Von Sorgen, von Kritik, von Selbstverteidigung, von der Welt oder von Gottes Wort. Ein Lob Gottes soll es sein. Im Neuen Testament sagt Paulus, singt einander mit Psalmen, Lobgesängen. Unser Mund soll damit voller sein. Ja, nochmal diese Abhängigkeit des Psalmisten. Meine Lippen sollen überfließen von Lob. Ein Überfluss. Es ist nicht nur ein wenig. In unserem Jungshauskreis, da haben wir einen jungen Mann gehabt und der hat immer diesen einen Satz gehabt, Input, Output. Input, Output. Das war sein Motto. Er hat gesagt, mit dem, was du dich fühlst, das wird auch rauskommen. Ja, und so ist es auch geistlich. Wenn das Wort Gottes ein Nebenthema unseres Lebens ist, am Morgen schnell, weil es sich dazu gehört, am Abend noch schnell, weil es gehört, aber es ist nicht das Nachsinnen. Nachsinnen ist was anderes. Es ist die Tiefe des Wortes Gottes. Und schlussendlich das gelebte Wort Gottes. Gottes Wort soll allgegenwärtig sein. Und es ist ein trauriges Zeugnis, aber leider die Kirche in der Schweiz, die Gemeinde in der Schweiz, es gibt etwas, was verschwindet. Gottes Wort. Und das beginnt nicht in der Gemeinde, das beginnt bei jeder Einzelnen persönlich. Wir lesen gar nicht mehr. Wir studieren es gar nicht mehr. Und weil wir es nicht lesen, nicht studieren, kennen wir auch Gott nicht mehr. Und da kommt auch kein Loblied zur Ehre Gottes aus unserem Munde, wenn wir uns ja nicht fühlen mit Gott. Deshalb kann Paulus diesen Befehl geben, werdet voll Geistes. Es ist ein Befehl, ein Imperativ. Es hat sehr wohl mit etwas zu tun, mit einer tiefen Einstellung und dann wiederum, nimm dies, was Gott dir gab. Lass uns den dritten Punkt anschauen. Ein Mensch, der Gottes Hilfe nötig hat. Die Verse 173 bis 175. Deine Hand komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Lass meine Seele leben, damit sie dich lobe, und deine Bestimmungen seien meine Hilfe. Hier stehen zwei Dinge nebeneinander. Ich habe deine Befehle erwählt und deine Hand komme mir zur Hilfe. Das ist eigentlich echtes Glaubensleben. Der Psalmist wählt bewusst Gottes Weg. Also sehr klar liegt es auch an uns. Der Psalmist zeigt in diesem gesamten Psalm diese Abhängigkeit von Gott. In einem anderen Vers sagt er, ich komme der Morgenwache zuvor, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Also sehr wohl liegt es auch an uns, an Entscheidungen, die wir treffen. Und dennoch bleibt er in all dem in der Abhängigkeit von Gott, weil wir können sehr religiös sein. Wir können sehr diszipliniert sein und dennoch weit entfernt von Gott. Wir können auf vieles verzichten. Ein diszipliniertes Leben führen, auch geistlich. Und dennoch eins nie erfahren. Abhängigkeit von Gott. Ich glaube, es ist ein großes Problem. Das Christentum. Ich bin ja gläubig. Ich gehe ja in die Gemeinde. Ich tue dies und jenes. Aber wenn es nicht in dieser Abhängigkeit von Gott geschieht, ist es kraftlos. Der Psalmist, er sagt, nicht weil ich mich entschieden habe, schaffe ich es schon. Sondern er sagt, oder besser gesagt, er sagt auch nicht, weil Gott helfen muss, muss ich nichts tun. Sondern ich habe erwählt und ich brauche deine Hand. Ich habe erwählt, aber Herr, ohne deine Hilfe geschieht gar nichts. Und vielleicht ein kleiner Tipp an uns alle. Alles, was wir tun, lass uns in der Abhängigkeit von Gott anfangen. Das heißt, in Gebet. Alles. Immer in dieser Abhängigkeit. Nochmal, er sagt, ich habe erwählt und ich brauche deine Hand. Und dann sagt er, ich sehne mich nach deinem Heil, o Herr. Das müssen wir sehen. Es ist mehr als ein Wunsch nach momentaner Entlastung. Das ist die Sehnsucht nach Gottes Eingreifen, nach Gottes Rettung, nach Gottes Vollendung. Und weiter sagt er, dein Gesetz ist meine Lust. Dieses Wort Lust, das hat eine tiefe Bedeutung. Man kann sagen, Geist, Seele und Leib, alles hat diese Sehnsucht nach Gott, nach seinem Gesetz, nach seinen Bestimmungen. Und ja, dein Gesetz ist meine Lust, das sagt kein natürlicher Mensch. Das sagt nur ein Herz, das von Gott erneuert worden ist. Das Fleisch hasst Gottes Gesetz. Hasst Gottes Gesetz. Der neue Mensch liebt es. Warum? Warum liebt er es? Weil es den Charakter Gottes widerspiegelt. Deshalb ist Gottes Wort so wichtig. Ja, die Frage an uns, ganz praktisch, wonach sehnen wir uns wirklich? Nach Gottes Heil oder einfach nach einem bequemen Leben? Ja, das ist so eine Sache, ja. Weil der Weg mit Christus ist nicht immer der bequeme Weg. Das müssen wir ja vor Augen haben. Da geht einer umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wer er verschlingen kann. Oft ist der Weg mit Christus ein Weg von vielen Kämpfen. Ich habe euch dieses Beispiel schon mehrmals gegeben, ich gebe es nochmal. Ein junger Mann, er kommt zum Pastor und sagt, Pastor oder Älteste, sagt, ich möchte gerne im Glauben wachsen. Ich möchte Christo ähnlicher werden. Der Pastor fragt ihm ernsthaft, ist das dein Ernst? Sagt, ja, das möchte ich. Okay, dann lass uns auf die Knie gehen und beten. Der Pastor beginnt zu beten und er sagt, Herr, du siehst diesen jungen Mann und seine Sehnsucht, dir ähnlicher zu werden, Herr. Bringe schwere Zeiten, bringe Nöte über diesen jungen Mann, so dass er erkennt, was es heißt, Christo ähnlicher zu werden. Der junge Mann, das habe ich nicht so gemeint, ja. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ich glaube nicht, dass wir auch so beten sollten. Und dennoch, wenn wir beten, zum Beispiel, Herr, mach mich geduldiger. Ja, nicht jeder von uns hat den gleichen Geduld, angeborene Geduld, ja. Glaubt ihr, der Herr macht einen Switch und ihr seid geduldig? Nein, aber der Heilige Geist wird in dir wirken und der Herr wird dir Momente schenken, wo du eigentlich ungeduldig bist, damit du dann Geduld lernst durch den Heiligen Geist, der auch durch dich wirken wird. Weil für viele ist das Glauben, ich glaube an Jesus, jetzt kommt alles gut. Und wisst ihr was? Es kommt alles gut. Aber nicht nach dem Fleisch, sondern im Geist, in der Hoffnung, in der Zuversicht. Und auf einmal werden auch die schlimmsten Umstände tragbar, weil wir eine andere Kraft in uns haben. Ja, wonach sehnen wir uns wirklich? Nochmal nach Gottes Heil oder einfach nach einem bequemeren Leben? Der Text ruft uns schlussendlich zur Prüfung. Nicht unsere Worte entscheiden, sondern die Richtung unseres Herzens. Der letzte Vers, 176. Wir haben es schon gelesen, ich lese es nochmal. Ich bin in die Irre gegangen, wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Nochmal, das ist ein erstaunlicher Abschluss dieses Psalmes. Gottes Wort sagt der Psalmist nicht, ich habe durchgehalten, nicht, ich habe überwunden, nicht, ich bin festgeblieben, sondern ich bin in die Irre gegangen, wie ein verlorenes Schaf. Warum? Es ist eigentlich geistliche Ehrlichkeit. Es ist Demut. Es ist die Erkenntnis, wer wir sind und wer Gott ist. Das ist das Ende aller frommen Selbstdarstellungen. Und doch sagt er zugleich, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Ich habe deine Gebote nicht vergessen. Ja, das heißt was? Man kann Gottes Wahrheit kennen und doch in die Irre gehen. Man kann bibeltreu reden und innerlich abgleiten. Man kann Gottes Gebote nicht vergessen haben und sich trotzdem verirren. Und ich sage mal so, es geschieht wahrscheinlich jeder einzelne von uns täglich. Ja, das ist jetzt ein bisschen schockierend. Aber es kann schon anfangen, wenn wir unseren Mund auftun. Ja, da beginnt dieser irre Weg. Es geschieht so schnell. Es geschieht in unserer Gedankenwelt. Da sehen wir diesen Kampf zwischen dem Geist Gottes in uns und dann wiederum der alte Mensch. Der Sünde. Fleisch. Aber er sagt was? Also erstmal, das Ganze ist eine ernste Warnung. Nicht nur offenbar Abfall ist gefährlich, sondern auch schleichende Weggleiten. Und er erkennt, wie schnell es geschieht im Alltag. Und viele Männer und Frauen Gottes können uns das bezeugen. Es ist so oft tragisch zu hören, Pastoren, die Jahrzehnte treu am Wort waren, Jahrzehnte ein Segen waren für Gemeinden, für gesamte Volksgruppe und so weiter und dann im Alter auf einmal in die schlimmste Sünde fallen. Meistens moralische Sünde. Fragt man sich, was ist da passiert? Das ist genau dieser Punkt, wo der Psalmist erkennt, der Gefahr. Aber er erkennt seine Schwäche. Er erkennt, wer er ist als Mensch. Und dann wiederum, dieser eine Punkt, suche deinen Knecht. Das ist nicht der Punkt, es kommt schon gut. Es ist nicht der Punkt, ich finde schon selbst zurück. Nicht, ich richte mich wieder auf, sondern suche deinen Knecht. Das ist die Hoffnung jedes Gläubigen, dass der Herr nicht nur Lehrer, Richter und Gebieter ist, sondern auch der suchende Hirte. Er lässt uns nicht allein. Und so führt dieser Psalm uns schlussendlich wohin? Dieses Bild der Hirte, der verlorene Schafe, es führt uns schlussendlich wohin? Christus, zu Christus. Alles führt zu Christus schlussendlich. Denn wer von uns könnte sagen, dass er nie in die Irre gegangen ist? Wer? Wahrscheinlich nicht einer. Wir sind nicht nur gefährdete Menschen, wir sind von Natur aus verlorene Schafe. Und darum ist das Evangelium so herrlich. Jesus Christus ist der gute Hirte. Er sucht die Seinen, er sucht die Verlorenen, er ruft sie, er rettet sie, er trägt sie heim. Wunderbares Beispiel. Und dann nach der Bekehrung, auch nach der Bekehrung leben wir nicht von unserer eigenen Stärke, sondern von seiner Treue. Und da sehen wir den Psalmist wieder, er erkennt dies und darum diese Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach Gottes Wort, Sehnsucht, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und für diese Sehnsucht tut er sehr vieles, damit es auch tatsächlich stattfinden kann, der Psalmist. Aber immer wiederum, warum diese Sehnsucht? Abhängig von Gott. Abhängig. Herr, ich brauche dich. Wir müssen sehen, nicht unsere Hand hält ihn fest, sondern seine Hand hält uns. Und so können wir sagen, ja, Herr, wenn du nicht suchst, gehen wir zugrunde. Und der Ruf an uns ist ja, lass uns in der Abhängigkeit von Gott bleiben. Lass uns nicht denken, wir sind stark. Der Psalmist erkennt sehr wohl, was er alles hat durch Gottes Wort. Und dennoch erkennt er seine eigene Schwäche. Und wir dürfen mit Dankbarkeit sagen oder glauben, Christus hat alles vollbracht, damit wir einmal vor Gott, dem Vater, stehen können. Alles vollbracht. Aber heute sind wir Botschafter in Christi Stadt, da auf Erde. Und solcher sollten wir leben. Und als solcher möchte ich nochmal diese drei Punkte durchnehmen. Die drei Punkte. Erstens, bitte Gott nicht nur um Hilfe, sondern um Einsicht. Nicht nur, Herr, ändere meine Lage, sondern Herr, lehre mich nach deinem Wort. Nach deinem Wort. Gottes Wort ist unser Maßstab. Zweitens, Herr, prüfe, und das soll jedes auch selbst machen, prüft euer Herz. Wovon ist ein Mund voll? Ja, was der Herz voll ist, geht der Mund über. Darum sagt die Sprüche manchmal, zu schweigen ist schon, wenn ein Tor schweigt, ist er schon weise. Aber es geht mehr als nur das, was wir reden. Unsere tiefe Gesinnung unseres Herzens. Ja, wonach sehnt sich deine Seele? Woran hängt dein Leben wirklich? Oft sind das so irdische, vergängliche Sachen. Aber es geht um mehr als dies. Und dann drittens, wie der Psalmist, komm in Demut zu Christus. Vielleicht bist du nicht offen abgefallen. Vielleicht hast du Gottes Gebote nicht vergessen, aber innerlich bist du müde geworden, kalt geworden, lau geworden, abgewichen, die erste Liebe verlassen, wie die Epheser. Dann sage nicht, ich finde es selbst zurück, sondern bete mit dem Psalmisten. Ich bin in die Irre gegangen, wie eine verlorene Schaf. Suche deinen Knecht. Das Evangelium lautet, der gute Hirte sucht noch immer. Er sucht die Seinen. Er lässt uns nicht allein. Er ist allzeit für uns da. Glauben wir es? Und dennoch liegt es auch an uns. Nehmen wir dies wahr, was Gott uns gegeben hat. Sein Wort. Nicht nur aus Theorie, nicht nur aus einem Buch, das wir lesen, sondern wir sinnen danach und wir leben danach. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für dein Wort. Danke für den Psalm 119, der so klar zeigt der Abhängigkeit eines Menschen von Gott. Diese Abhängigkeit, Herr, von deinem Wort, diese Sehnsucht, dein Wort zu verstehen, danach zu trachten und ein Leben zu führen durch dein Wort, welches zur Ehre Gottes ist. Ja, der Psalmist hat verstanden, dass er nie bestehen kann aus eigener Kraft. Aber sehr wohl hat er auch verstanden, was du Gott uns gegeben hast, dein Wort. Und danke, Herr, dass wir, auch was dein Wort angeht, weil wir Kinder Gottes sind, nicht in Unwissen sind, sondern du hast uns deinen Geist gegeben, der uns führt und leitet im Wort. Und wir beten vor dir, dass das, was wir heute gelernt haben, dass es nicht Theorie bleibt, sondern tatsächlich Realität wird in jede einzelne von uns persönlich. Dass wir dein Wort lernen, studieren, es verinnern, dass wir uns bewusst danach trachten, nach deinen Gebote zu leben, weil darin offenbarst du dich, Herr. Dein Wort zu studieren, um dich, Herr, besser kennenzulernen und dadurch ein Leben zu führen, ganz zu deiner Ehre. Und so beten wir, auf der anderen Seite aber, Herr, gib uns Kraft, Mut, dein Wort auch weiterzugeben. Ja, zu den Ungläubigen. Danke nochmal für den Dienst Gideons, sie das Wort Gottes unter dem Volk bringen. Und schlussendlich, Herr, ist es unsere aller Verantwortung. Lass uns danach leben und durch unser Leben soll sichtbar sein. Du wohnst in uns. Lass uns ein lebendiges Zeugnis sein, Herr, bis du wiederkommst. So beten wir, komme bald. Amen. Amen.